Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ihr Lieben, vieles passiert im Moment, was uns alle sehr berührt, durchrüttelt, zuweilen erschreckt. Dann denken wir an die Worte von Jesaja aus dem Alten Testament: Rüstet euch und erschrecket. Und nach dem Erschrecken rüstet euch wieder, um dann wieder wegen irgendeiner anderen Sache zu erschrecken. Diese Zeit jetzt ist tatsächlich eine Herausforderung, und zwar würde ich mal sagen, für jedermann auf der Welt. Wir sind jetzt etwa vielleicht 7,5, vielleicht schon fast 8 Milliarden Menschen, das sind die offiziellen Zahlen, auf dieser Erde. Und die ganze Erde, unser Globus, wird erfasst von einem riesen Beben, von Unruhe, von einem Sturm, der immer kräftiger wird. Und viele sagen, wow, was kommt da jetzt noch alles? Und manche, und leider sind es die meisten, fallen in eine Art Agonie, in eine Lähmung, eine Starre, unfähig dem Ganzen selbst von innen heraus etwas entgegenzusetzen, sondern sie lassen sich von diesem Sturm, der gar nicht so genau gefasst werden kann, mitreißen in eine gewaltige Formation von Angst und Sorge. Und wir sprechen so oft davon, dass die Gesetze der Natur für die meisten Menschen noch gar nicht geläufig sind, weil auch keine Institution hier des Irdischen uns je darin wirklich unterwiesen hätte. Ja, es gibt juristische Regeln, es gibt Gesetze hier auf der Erde, die werden von Gerichten, von Anwälten ausgearbeitet, von Verfassungsrechtlern, von der gesetzgebenden Gewalt, der Judikative, wie man sagt. Aber kaum jemand überlegt und fragt sich, stehen denn diese irdischen Gesetze alle im Einklang mit den Naturgesetzen? Und dann kann man sich fragen, ja, wie gehen denn die Naturgesetze überhaupt? Und um das herauszufinden, müssen wir uns darum kümmern. Wir müssen versuchen, sie zu erlernen. Und wir weisen immer auf die grünen Bücher hin, die in einer unnachahmlichen Art, wie es vorher nie zuvor geschehen ist, uns die Schöpfungsgesetze genau zu erklären. Wer aber sagt, die Zeit habe ich jetzt nicht, wobei es geht um gar nichts anderes mehr. Also die Zeit kann man sich durchaus nehmen oder sollte man auch, wenn man erst erkannt hat, worum es jetzt geht. Aber wir können auch einfach uns die 10 Gebote ein bisschen näher anschauen. Und die sind uns ja durch Moses vor, ja, wie lange mag das her sein, 3500 Jahre etwa, gegeben worden, auch durch Gott. Es wird ja geschildert, wie Moses diese Gesetzestafeln selber hergestellt hat, weil ihm diese Gesetze eingegeben wurden. Und diese 10 Gebote, die sind ja Grundlage des Christentums, des Alten Testamentes und damit auch des Judentums und damit auch zum großen Teil für die Muslime die Grundlage, die Gesetzesgrundlage. Also man kann schon sagen, diese 10 Gebote umfassen nahezu die gesamte Weltreligion oder Plural Religionen. Aber sie stammen aus einer Quelle. Und gehen wir die doch mal durch. 1. Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was erleben wir gerade? Es gibt andere Götter, die über alles gesetzt werden. Also vielleicht kann man sagen, dass manche Regierende sich schon über Gott erheben, indem sie zum Beispiel bei der Amtseinführung einen Eid schwören, wo sie verzichten darauf, den Zusatz zu sagen, so wahr mir Gott helfe. Also sie sind der Ansicht, dass sie das nicht brauchen. dass sie offenbar hoch genug stehen, um ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Segen auszukommen. Aber es gibt noch andere Götter, sogenannte, die die heutige Zeit erschaffen hat. Und es ist nicht die Zeit, sondern es sind einige Akteure hier auf der Erde. Das ist zum Beispiel der Covid-Impfstoff. Den würde ich mal als solchen Gott in Anführung oder Götter bezeichnen wollen. Denn diese Impfstoffe, so wird uns weisgemacht, sind ja, ja also stärker als beispielsweise unser natürliches Herdenimmunsystem, das natürlich durch eine weitflächige Ansteckungsrate einer grippeähnlichen Erkrankung oder einer Erkältungskrankheit sich verbreitet hätte und wie es die hunderte, tausende Jahre zuvor immer gewesen ist, dann irgendwann eine innere Stabilität und Resistenz gegen gewisse Mikroben hergestellt hat und damit die Menschheit immer mehr oder weniger gut oder schlecht Krankheiten bewältigt hat. Natürlich gab es schwere Krankheiten, es gab Seuchen wie Lepra oder die Pest, aber auch hier hat irgendwann das natürliche Überhand genommen, nämlich wenn genügend angesteckt waren, dass damit dann auch die Mikrobe sich wieder verflüchtigt hat, weil eine gewisse Resistenz da gewesen ist. Ja, aber jetzt will man uns weismachen, also die Impfstoffe, die sind doch mindestens, ne, mindestens so gut wie das uns von Gott gegebene Immunsystem. Also das war das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Wenn wir gegen dieses Gesetz, das an erster Stelle steht, damit also in der Priorität ganz, ganz oben, ganz vorne ist, wenn wir es nicht schaffen, das einzuhalten und uns anderen Göttern unterordnen, oder um ein anderes goldenes Kalb, wie es damals bei Moses war, zu tanzen suchen. Damit können wir dann ganz klar auch erkennen, dass wir dem Materialistischen, dem Irdischen zu sehr anhängen. Und Abdruschin, der uns ja die Gralsbotschaft gebracht hat, der hat auch ein kleines Büchlein veröffentlicht. Ich stelle euch das heute ein. Das ist das Büchlein der 10 Gebote. Und da heißt es am Ende des ersten Gebotes, und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Naturgesetze lernen wollt, dann ist auch dieses Heftchen mit den 10 Geboten und dieser sehr besonderen Erläuterung eine große Hilfe. Und hier heißt es also als letzten Absatz, stellt der Mensch jedoch im Erdensein Gott über alles, nicht nur in seiner Vorstellung oder nur in Worten, sondern im Empfinden, also wahr und echt, in ehrfurchtsvoller Liebe, die ihn bindet wie an einen Hang, so wird er durch die Bindung in der gleichen Auswirkung sofort weiter nach oben streben, wenn er in das Jenseits kommt. Denn die Verehrung und die Liebe zu Gott nimmt er mit. Sie hält und trägt ihn zuletzt in das Paradies, den Aufenthalt der reinen, von allen Lasten freigewordenen Geister, deren Bindung nur nach Gottes lichter Wahrheit führt. Achtet deshalb streng auf Einhaltung dieses Gebotes. Dadurch werdet ihr vor vielen Schicksalsfäden ungünstiger Art bewahrt. Ja, und das zweite Gebot. Es ist ja auch sehr wichtig, dass wir uns diese Gebote immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir sie vielleicht sogar in der Reihenfolge sagen können, um eben auch im täglichen Leben, im Umgang mit allen und allem auch immer schnell in die Erkenntnis kommen können, ist das, was wir jetzt gerade tun, richtig? Dürfen wir das? Oder verstößt das gegen irgendein Gesetz oder Gebot? Die Gebote sind ja zwar Gesetze, aber sie werden uns geboten in dem Sinne, dass wir sie freiwillig annehmen können, wissend, dass dies die Regeln und die Gesetze sind. Aber niemand zwingt uns dazu. Das heißt, wir haben immer noch die Wahl, ob wir gegen Gottes Regeln und Gebote weiter verstoßen, oftmals in Unwissenheit, weil wir uns mit dem Thema zu wenig beschäftigen, oder ob wir uns entscheiden dazu, endlich den Weg nach oben von Licht überstrahlt gehen zu wollen, indem wir uns ordentlich mühen und am Riemen reißen und ganz fest vornehmen, ich gebe alles. Der Zeitpunkt ist da, wie wir wissen. Also, das zweite Gebot, wie heißt das? Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Jo, und da heißt es auch gleich am Anfang, der Name weckt und sammelt in dem Menschen den Begriff. Wer einen Namen schändet und es wagt, ihn zu entwerten, der entwertet damit den Begriff, dessen seid ein Gedenk zu jeder Zeit. Dieses klare Gebot des Herrn wird aber unter allen 10 Geboten am wenigsten geachtet, also am meisten übertreten. Tausendfältig sind die Arten dieser Nichtachtungen. Wenn der Mensch auch wähnt, dass viele Übertretungen davon ganz harmlos sind, nur leichte Redensarten, so bleibt es trotzdem Übertretung dieses scharf gegebenen Gebotes. Ja, und ich lese hier gar nicht weiter rein, das könnt ihr selber machen, wenn euch das interessiert, aber denkt nur mal selber an den Wortschatz, den man selber und andere auch täglich benutzt. Also es gibt da diese Begrüßungsform im Süden des Landes oder auch in Österreich, ich glaube auch in der Schweiz, ist das allgemein verbreitet, wo unbedingt dann dieser höchste Begriff, den wir haben, enthalten ist. Naja, ich sag noch mal, wie es hier steht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Also wir sprechen ja hier im Kanal oft über den Schöpfer und manchmal nenne ich auch den Namen Gott, aber in den Momenten, wo auch eine andächtige Stimmung herrscht. Denn auch wenn wir alleine sind und beten und seinen Namen aussprechen, dann ist in dem Moment ja diese riesige Kluft zwischen uns und dem Höchsten deutlich. Und die wollen wir überwinden mit bestem Wollen. Können wir aber nur, indem wir in höchster Andacht, ja, in Anbetung, in höchster Achtung und Respekt eben diesem Namen gegenüber sind. Nun denkt man an die gedankenlosen Begrüßungsformen oder ja hier im nordamerikanischen Raum, da wiederholt man auch eine weitere Redensart, die natürlich in der deutschen Sprache auch vorhanden ist und die man sich schnell abgewöhnen sollte. Also wir haben es sofort gemacht, als wir das gelesen haben und uns auch sofort klar war, ui, das ist ja das zweite Gebot, da müssen wir uns dran halten. Nämlich wenn man sich erschreckt oder einen Ausruf der Verwunderung ausspricht und sagt, oh. Und hier sagt man dann, oh my gosh, sagt man hier, damit man den Namen nicht aussprechen muss. Wobei ich auch diesen Ausspruch nicht mag, weil er eben doch in die Richtung geht. Aber wie oft wird das im Deutschsprachigen eben auch gesagt? Einfach so dahin, gedankenlos dahin. Vielleicht in einem Moment, wo man besonders aufgewühlt ist, aber es ist so normal geworden, dass es auch in Momenten benutzt wird, wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dieser Ausdruck macht nur dann Sinn, wenn man wirklich in einer seelisch unglaublichen Erschütterung sich befindet. Also wirklich verbunden fast mit einem Gebet nach oben, dies sendet. Ja, auch dieses Gebot möchte ich gar nicht weiter erläutern. Aber in diesem Büchlein sind es doch auch einige Seiten, die uns erläutern, was es damit auf sich hat. Und es heißt am Ende oder gegen Ende dieses Kapitels: Versuch deshalb, die schadenbringende Gewohnheit in den euch vertrauten Kreisen zu bekämpfen. Vor allen Dingen aber schneidet zuerst eure eigenen Karma-Fäden durch mit aller in euch noch vorhandenen Energie. Glaubt nicht an eine leichte Ablösung, weil ihr euch bisher dabei gar nichts Übles dachtet. Der Schaden ist genau derselbe und die Sünde gegen das Gebot bleibt unbedingt bestehen. Ja, und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es einige gibt, die sagen, oh, man kann aber auch päpstlicher als der Papst sein. Das ist die Art, die wir Menschen uns so angewöhnt haben, wenn wir, ach komm, etwas abtun wollen und sagen, Mensch, ich habe doch Wichtigeres zu durchdenken als das. Aber was uns hier erläutert wird, ist, dass wir eben genau damit doch uns Karma-Fäden zulegen, die nicht sein müssen und die wirklich völlig überflüssig sind, denn Gesetze sind Gesetze und die Schöpfungsgesetze sind so klar. Und es gibt auch nicht irgendwo ein Nachgeben oder ein, ja, darüber hinwegsehen oder so. Nein, die Gesetze sind Gesetze und sie haben ganz konkrete Auswirkungen und diese Übertretung gehört dazu. Ob uns das jetzt gefällt in unserer Lässigkeit oder nicht. Ich nehme mal an, wenn man irgendwann hinübergegangen ist und da an einer Stelle angekommen ist, wo man vieles rückblickend überblicken kann, uiuiuiui, dann wird es ganz schön anstrengend. Ja, das war das zweite Gebot, den Namen Gottes reinzuhalten. Das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Boah, da sagen viele, mei, was ist denn der Sonntag heute, der Feiertag, meine Güte, ich muss trotzdem arbeiten und ich muss trotzdem irgendwie, was ist damit gemeint? Mit diesem dritten Gebot. Ja, vielleicht mehr als man denkt, die Forderung oder zumindest das Angebot, also Gebot, Angebot, das ist ja ein Angebot der Gesetze, dass wir selber entscheiden können, ob wir wenigstens einmal in der Woche zur Ruhe kommen, zur inneren Sammlung kommen, uns aus dem nur rein irdischen Hamsterrad herauslösen und in geistige Sphären abgleiten oder hochgehen, sagen wir besser so. Und nun machen viele von euch, das ist mir schon vollkommen klar, mit diesem Abendgebet abends um 21.30 Uhr, wo wir uns ja alle auf einer geistigen Ebene treffen. Viele haben ihren Wecker gestellt danach, der klingelt dann um 9:30 oder um 9:55, sodass man innehält, dass man zur Ruhe kommt, sich sammelt, sich setzt oder stellt oder in den Schneidersitz geht und betet oder meditiert oder eben sich sammelt und sagt, Herr, lass mich auch zu deinen Helfern gehören. Ich möchte alles dafür beitragen, dass diese Welt gereinigt wird, dass sie genesen kann. Dafür gebe ich alles. Bitte hilf mir auch mit Erkenntnis dazu, dass ich dann dazu beitragen kann. Ja, und dieser Feiertag, dieser Ruhetag, da sollen wir ruhen von der täglichen irdischen Arbeit, aber geistig natürlich nicht. Und gerade wenn man sich ein bisschen zur Ruhe kommen lässt oder deswegen eben auch dieses abendliche zur Ruhe kommen hier in unserem gemeinsamen Abendgebet, dann werden ja in so einer Ruhehaltung auch Verirrungen deutlich, die wir selber vielleicht mitproduziert haben. Und damit kann uns Hilfe kommen, dass wir rechtzeitig in die Erkenntnis kommen. Und dafür hat uns der Schöpfer das dritte Gebot, also den Rat gegeben, den Feiertag zu heiligen. Und würde das jeder machen, wäre doch in so gut wie jedem Menschen schon eine Sehnsucht entstanden, mehr darüber zu lernen, weil man merkt, wie es einem doch gut tut innerlich, wie plötzlich alles fließt und warm wird und diese Knoten im Bauch sich lösen können und man einfach sagt, oh, das sind so Gefilde und Regionen, die sind einfach wunderbar. Wir haben ja auch gerade angefangen, ein Buch zu lesen wieder. Das lese ich euch immer an den Tagen vor, wo es nicht das reguläre Abendgebet gibt. Das reguläre Abendgebet gibt es immer montags, mittwochs und freitags. Und an allen anderen Tagen sprechen wir mal über Hildegard von Bingen oder eben wir lesen ein Buch. Wir lesen jetzt gerade das Buch Reise in die Unsterblichkeit. Wir haben gestern damit angefangen. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, weil es das Jenseits in hohen und höheren Ebenen beschreibt und wir eine Vorstellung davon bekommen, wenn wir hier auf der Erde schon in die richtige Richtung gehen und uns vorbereiten auf unsere Zeit nach dem Irdischen, dass wir wirklich wunderbare Regionen erreichen dürfen, wo eben das Dasein Freude macht und nicht nur Plackerei und Arbeit ist, wie in finstereren Ebenen, worüber wir auch schon gesprochen haben. Ja, der Feiertag, also das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist so aus meiner Sicht eins der allerspannendsten Gebote, wenngleich sie alle 10 spannend sind. Aber dieses hier hat mich schon oft beschäftigt, weil es derartig falsch ausgelegt wird, auch von den Kirchen. Es wird hier in Verbindung gebracht, dass wir unseren Vater und unsere Mutter ehren müssen. Das Gebot heißt aber, du sollst Vater und Mutter ehren und damit ist gemeint die Institution. Das heißt, dieses Gebot richtet sich als allererstes an uns Eltern, dass wir als Vater und Mutter ordentliche Vorbilder für unsere Kinder sind. Dass wir nicht durch Nörgeleien, durch cholerische Anfälle, durch Launenhaftigkeit die Familie ständig unter Druck und in Stress versetzen oder durch Ungerechtigkeiten, sondern dass wir verlässliche Vorbilder werden im Sinne der Naturgesetze. Wir können ja nur dann gute Vorbilder werden, wenn wir die Gesetze kennen, was wir jetzt eben schleunigst lernen müssen. Ja, also dieses vierte Gebot, das umfasst auch einige Seiten. Ich glaube, es sind 6 oder 7. Wenn man das liest, das muss man erst mal verarbeiten und schaut sich dann sein eigenes Leben an. Und wenn man dann auf eventuelle Fehler oder Fehltritte stößt, die man plötzlich erkennen kann, dann sollte man nicht zögern, das auch zu klären, aufzuklären und zu beseitigen und zu bereinigen. Ja, das ist das vierte Gebot. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Das weiß inzwischen jedes Kind, dass wir niemanden töten sollen und nicht umbringen und auch nicht langsam, aber sicher jemanden so belasten sollen, dass ihm irgendwann die Luft zum Atmen fehlt, sondern es geht ja auch darum, wenn man nicht töten soll, dass man auch den Ruf eines Menschen nicht tötet. Hat man jemals darüber nachgedacht? Hat man darüber nachgedacht, dass wir eben auch das Ansehen eines anderen Menschen töten und damit ihm die Luft abtöten? Also es ist schon sehr interessant, wie auch dieses Gebot hier erläutert wird. Und ich habe euch ganz kurz die Richtung geschildert, in die es geht. Aber wir sollten uns auch damit unbedingt, und zwar jeder, beschäftigen in dem Sinne, auf welchem Weg sind wir? Haben wir schon dazu beigetragen, jemanden oder jemandes Ruf, Ansehen, Leumund zu töten? Ja, das sechste Gebot heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Auch hier gibt es viel mehr zu sagen als man allgemein denkt. Also man sagt, ja, du darfst nicht fremdgehen, darfst auch niemand anderen anbaggern. Ihr merkt, ich bin ganz salopp. Aber so salopp wird es auch genommen. Aber du sollst nicht Ehe brechen, geht viel weiter. Es geht nämlich in den Herd der Gedanken hinein. Also auch, was wir denken, was damit Formen bringt in diese Welt, was wir anstreben, was wir in unserer Fantasie uns vorstellen. Auch hier ist dieses Gebot sehr, sehr streng. Und es geht natürlich auch, wenn wir von einer Ehe sprechen, durchaus darum, dass es eine Ehe sein muss, wo Harmonie und Frieden herrschen, als etwas Selbstverständliches, wo einer immer nur dem anderen zu leben und ihn zu erfreuen versucht. Einseitigkeit und tötende Langeweile ist dabei von vornherein ausgeschlossen, wie auch die gefahrbringende Sehnsucht nach Zerstreuung oder Einbildung des Nichtverstandenseins. Abdruschin sagt, die Mörderwerkzeuge für jedes Glück. Also, dieses Eingreifen von fremder Seite in eine Beziehung geht viel, viel weiter. Und wieder einmal wird das alte, ach so beliebte Lied, die Gedanken sind frei, widerlegt. Das siebente Gebot, du sollst nicht stehlen. Da wissen wir natürlich auch, es geht um Eigentum eines anderen, das wir nicht antasten dürfen und davon nichts nehmen dürfen, weder Geld noch Schmuck noch die Kleider. Aber zu eines Menschen Eigentum gehört auch hier sein Ruf, sein öffentliches Ansehen, seine Gedanken, seine Eigenart. Auch das Vertrauen, das er von anderen genießt, wenn nicht von allen, so wenigstens doch von diesem oder jenem. Also auch hier werden die Übergriffe, die wir Menschen in unserer Sorglosigkeit oft einfach so in die Welt bringen, genau geschildert. Achtes Gebot, mit dem habe ich mich lange beschäftigt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das ist ein Gebot, das ich sehr gerne vielen Journalisten und Redakteuren und Korrespondenten näher bringen möchte, die in den Medien arbeiten, meistens in den Mainstream-Medien, und wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und ihr merkt, ob es heißt, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht töten oder du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Es geht immer wieder um Übergriffe und Übertritte, die viel weiter greifen, als wir uns das in unserer inzwischen leider wirklich sehr platten Einfältigkeit vorzustellen trauen überhaupt. Aber genau hier liegt eben die Gefahr, dass wir unser Karma mehr und mehr belasten und eben uns irgendwann so weit verstricken, dass wir diese Knoten kaum noch lösen können. Ja, das achte Gebot, als ich das mal hier zum ersten Mal gelesen habe, das war gerade in Zeiten, wo es hoch herging, auch mit mir. Und das hat mich dann doch auch letztendlich sehr beruhigt, weil natürlich klar ist, wer dagegen verstößt und dich verletzt oder dir wehtut oder dir viel nimmt von deinem Leben, von deinem Image, von deinem Leumund, der wird gerichtet danach, nach seinen Taten und seinen Worten und Gedanken. Und da brauchen wir gar keine destruktiven Gedanken hinterherzuschicken. Das Licht macht es von ganz alleine. Deswegen sollten wir auch nie uns aufschwingen und sagen, wow, ich räche mich jetzt oder so. Nein, 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 nein. Lasst es das Licht machen. Die Gesetze, die sehr scharfen Naturgesetze. Neuntes Gebot, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes. Ein ganz scharfes Gebot, klar, direkt, gegen, wie es hier auch steht, körperlich tierische Triebe gerichtet, die der Mensch leider oft nur zu sehr aufkommen lässt, sobald ihm dazu die Gelegenheit geboten ist. Ein springender Punkt ist hier berührt, der einen riesigen Fallstrick bildet für die Menschen, dem fast alle unterliegen, sobald sie nur damit in Berührung kommen. Und das ist die Gelegenheit. Und es ist auch kein Wunder, dass jetzt im Zuge der Social Distancing-Maßnahmen, der isolierenden Maßnahmen, der Lockdown- und Quarantänemaßnahmen, das sind ja alles Gesetze, die jetzt hier auf der Erde erlassen werden, die uns die Gelegenheiten zunehmend wegnehmen, andere oder in Anwesenheit anderer auf dumme Gedanken zu kommen. Und auch hier ist ja die sexuelle Freiheit schon sehr weit gesteckt worden, die so seit Mitte, Ende der 60er Jahre auf Volltouren auch politisch befeuert wird und läuft. Und ich denke mal, dass die Mikrobenmaßnahmen, so weh sie an vielen Stellen tun, das müssen sie wohl auch, das sollen sie wohl auch, das hat viel mit diesem jüngsten Gericht zu tun, dass die auch dafür sorgen, dass die Gelegenheiten nicht mehr so oft zu uns kommen und wir damit auch nicht neue Karmafäden knüpfen können. Und jeder, der übertreten ist und der, ich sag wieder salopp, fremdgegangen ist oder hier ein Techtelmechtel angefangen hat, weiß, was er damit angerichtet hat. Sich selbst gegenüber, seinem Partner oder Partnerin, den Kindern, der Familie der Gegenseite. Jeder weiß darum. Und auch hier, das Thema haben wir hier selten besprochen, aber es ist in diesen 10 Geboten, vor allem in diesem 9. sehr deutlich dargestellt. Das sind die Gesetze, die wir jetzt dringend lernen müssen, wenn wir hier schadlos durch dieses Nadelöhr hindurchkommen wollen. Ja, und letztlich das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Hof, Vieh und alles, was sein ist. Und auch hier heißt es gleich am Anfang, wer in ehrlicher Arbeit und ehrlichem Handel den Gewinn zu holen sucht, der kann in Ruhe bei der großen Abrechnung dem Aufrufen dieses Gebotes entgegenharren. Denn es wird an ihm vorübergehen, ohne ihn schlagend zu treffen. Eigentlich ist es so leicht, alle Gebote zu erfüllen. Und doch, seht euch nur alle Menschen richtig an. Bald werdet ihr zu dem Erkennen kommen, dass auch dieses für den Menschen eigentlich ganz selbstverständliche Einhalten des Gebotes nicht erfolgt oder nur sehr selten und dann nicht mit Freude, sondern nur mit vieler Mühe. Ja, und da geht es nämlich um das böse Laster, um die böse Last des Neides. Und da heißt es auch in dieser Erklärung des 10. Gebotes, wie ein unstillbares Verlangen rast es über alle Menschen hin, ob weiß, gelb, braun, schwarz oder rot, den anderen Mitmenschen zu beneiden um das, was er selber nicht besitzt. Noch besser aber ausgedrückt, alles ihm zu neiden. In diesem Neid ruht auch schon das verbotene Begehren. Die Übertretung des Gebotes ist damit bereits vollendet und wird zur Wurzel vieler Übel, die den Menschen schnell zum Sturze kommen lassen, von dem er sich oft nie wieder erhebt. Und es sind auch schwere Worte in der Erklärung des 10. Gebotes, wo, ich kann es euch sagen, ihr werdet bei jedem Gebot euch selber erwischen und sagen, ja, Mai, da habe ich ja auch wieder und da, ach, auch. Und dann denkt man am Ende, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ich kann euch nur empfehlen, lest es halt immer wieder durch. Lest die 3 Bände im Lichte der Wahrheit, so wie wir es auch regelmäßig tun und immer tun werden. Weil wenn wir in eine Art Vollendung wollen, so wie der liebe Gott sich den Menschen eigentlich vorgestellt hat, dann heißt es nichts anderes, als nicht mehr zu ruhen, sondern an uns zu arbeiten, uns zu überprüfen und uns auch die Gesetze der Natur immer klarer werden zu lassen, sodass wir, und das geht später immer schneller, in Bruchteilen von Sekunden schon wissen, ob wir etwas tun dürfen oder nicht, ob wir einen Gedanken weiterverfolgen dürfen oder schnipp einfach abschneiden, durch ein Gebet beenden, indem wir sagen, Herr, hol mich hier raus, das möchte ich nicht denken. und ich möchte auch nicht in diese Richtung weitergehen. Das heißt, eine Art Eigenerziehung dem Lichte immer weiter entgegen. Und dann, ihr Lieben, dann schaffen wir es auch. Und dann können wir wirkliche Mitglieder dieser Menschengemeinschaft sein, die sich Krieger des Lichtes nennen und die sagen, jawohl. Und wir wollen nicht nur uns selber befreien, sondern viele andere auch, indem wir dieses morphogenetische Feld nur mit Gutem, mit Lichtem, mit Liebe anreichern.